schön, euch alle zu sehen an einem wunderbaren Frühlingsmorgen. Gesa und Ingo, eure Musik ist sehr anrührend. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Das ist auch immer ungeheuer passend, dann auch für den Predigttext ausgewählt. Heute ist nämlich der zweite Sonntag nach Ostern. Der hat einen Namen, er heißt Misericordias. Das hat nichts mit Misere zu tun, sondern leitet sich ab von einem Psalmwort. Misericordias Domini, plena est terra, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und Misericordias, dieser Sonntag, wird durch das Evangelium vom guten Hirten bestimmt. Man nennt diesen Sonntag auch den Hirtensonntag. Der Hirte sorgt für seine Schafe, die ihm treu folgen oder auch nicht. Gleichzeitig ist aber auch an die falschen Hirten zu denken, die nur auf den eigenen Vorteil sehen. Entscheidend für uns ist die Zusage Jesu, dass er als der gute Hirte sein Leben hingibt für die Schafe. Das bedeutet, dass wir umfassenden Schutz genießen und uns vor nichts zu fürchten brauchen, auch wenn's zappenduster wird. Seit die alte Kirche die Evangeliumslesung für die einzelnen Sonntage festgelegt hat, wird am zweiten Sonntag nach Ostern der gute Hirte gepredigt. Und dieser Sonntag Misericordias steht noch ganz und gar unter dem Zeichen des Osterfestes. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Der gute Hirte ist im Christentum eine der ältesten und verbreitetsten Bezeichnungen für Jesus Christus. Das Bild begegnet aber auch schon in vorchristlicher Zeit. Der Hirte hat, wie bei allen Nomaden, auch in Israel religiösen Symbolcharakter. Kannst du mal das erste Bild geben? Das hier ist eine sehr alte Darstellung, 3. Jahrhundert, noch aus der Zeit der Verfolgung. Das ist bei der Calixtus-Katakombe, da wo die Christenmenschen sich versteckt haben und Gottesdienste gefeiert haben. Eine Wandmalerei. Es ist eine ganz klare Ikonografie. So sieht ein Hirte in der Kunst aus bis heute. Hat ein Stecken bei sich, zwei Schafe im Hintergrund, ein Schaf hat er sich auf die Schultern geladen. Und auch im Alten Testament ist das Hirtenbild weit verbreitet. Abel, Abraham, Isaak oder Jakob, das waren Hirten. Mose wurde als Hirte seines Volkes angesehen. Es wurden verheißene Führer des Volkes als gute Hirten bezeichnet. Verantwortungslose Könige und Richter nannte man schlechte Hirten. Die bedeutendste Rolle als Hirte nahm David ein. Der messianische Hirte muss aber mit Ablehnung und Gewalt rechnen. Schlagt den Hirten, dann werden sich die Schafe zerstreuen, heißt es schon in Sacharja 13. Vielfach wird das Hirtenbild unmittelbar auf Gott bezogen. Besonders findet sich das Bild im Psalm 23. Deswegen haben wir das heute gemeinsam gebetet. Das ist der Hirtenpsalm. Aber es findet sich auch in Jeremia 31. Der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde, heißt es da. Machst du mal Bild 2? Das hier ist eine moderne Darstellung aus an der evangelischen Friedenskirche in Hanau und auch in dieser Darstellung ganz klassisch ein Hirte mit Hirtenstab und Schafen, aber auch mit Bezügen zu Brot und Wein oder den Ich-Bin-Worten. In einer der großen Gleichnisreden des Johannesevangeliums in Kapitel 10, heute auch schon verwendet, sagt Jesus von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Und an diesem Bibelwort werden auch verschiedene andere Aspekte des Ich-Bin-Wortes ausgeführt. Es ist ein Bildwort. Der gute Hirte kennt die Schafe und ruft sie einzeln beim Namen. Die Schafe erkennen ihn an der Stimme. Und bis zur Hingabe des eigenen Lebens setzt sich der gute Hirte für die Herde ein. Im Gegensatz zum Lohnhüter. Das ist ein Angestellter. Ja, der Angestellte wird in der Luther-Übersetzung als Mietling bezeichnet. Der Mietling läuft davon. Den Hintergrund der allegorischen neutestamentlichen Hirtenworte bildet auch hier wieder das Hirtenmotiv aus dem Alten Testament, das auf Gott selbst bezogen ist. Indirekt erscheint der Hirtentitel auch in der Erzählung vom verlorenen Schaf in Matthäus 18. Nicht den 99 anderen Schafen, sondern dem einen Verlorenen, dem Sünder, gilt sein Suchen. Ein Gegenpol findet die Allegorie Jesu als des guten Hirten im Bild von Christus als dem Lamm Gottes. Darin erscheint Jesus als das makellose Lamm, das zur Vergebung der Sünden geopfert wird. Mit dem obersten Hirten im 1. Petrusbrief, daraus wird der heutige Predigttext sein, ist ebenfalls Jesus gemeint. In der christlichen Theologiegeschichte wurde daraus die Vorstellung vom dreifachen Amt entwickelt, das Jesus innehat. Neben dem prophetischen und königlichen Amt übt er auch ein priesterliches oder ein hohepriesterliches Amt aus, das auch als Hirtenamt verstanden wird. Ich habe mich gefragt, was ist denn bloß ein Beispiel für einen falschen Hirten? Aber das ist ganz aktuell. Ja, das Beispiel für einen falschen Hirten, das soll hier mal gezeigt werden. Das ist gerade im Moment die Diskussion, da kann ich auch nachher noch was zu sagen, das ist eine ganz aktuelle Kontroverse, diese Darstellung von Trump wird von vielen Christen in den USA krumm genommen. Und Papst Leo hat die Verlautbarungen von Vance und Trump zum Christentum und auch diese Darstellung als blasphemisch bezeichnet. Trump behauptet jetzt Schutzbehauptung, es ist ein Arzt, ich möchte als Arzt verstanden werden. Ja, ist natürlich Kokolores, denn wir haben gerade die Hirtenbilder gesehen. Ja, das ist reine Schutzbehauptung. Ja, natürlich stellt er sich hier dar als Jesus und natürlich ist das blasphemisch, können wir ausmachen. Danke. Mit Erkränkung möchte ich fortfahren, ja, denn eine kräftige Beleidigung am Anfang einer Rede erhöht ja die Aufmerksamkeit der Zuhörer und die Popularität des Protagonisten. Klaus Kinski ist da unvergessen. Ich werde das jetzt also mal versuchen, das wollte ich schon immer mal machen. Ihr Schafsköpfe, du Schaf, alter Bock, ihr Schafe, dummes Schaf. Schwarzes Schaf, widerspenstiges Schaf. Ihr dürft euch aussuchen, ob ihr Schafe auf dem Weg zum Scherer seid oder Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank. Vielleicht seid ihr ja auch verlorene Schafe. Eins aber seid ihr auf jeden Fall Schafe. Das ist Gottes Wort. Schafe. Meinetwegen Frau Schaf oder Herr Schaf oder Doktor Schaf, aber Schafe. Das ist Gottes Wort. Ich muss so einsteigen, denn das ist heute unser Thema. Eins der radikalsten Bilder aus der Bibel. Wir haben uns nur sehr daran gewöhnt. Jesus, der gute Hirte, wir seine Schafe. Aber wir müssen uns verabschieden von der Hirtenromantik à la Lüneburger Heide und auch von schönen, frommen Liedern. Gott sei Dank heute nicht, weil ich Jesu Schäflein bin. Und ich muss auch allen Zuckerguss von den Bildern abkratzen, auf denen Jesus mit einem Schaf auf der Schulter dem Sonnenuntergang entgegenschreitet. Unser Predigttext, der Perikopentext, ist völlig anders. 1. Petrus 2, 21 bis 25 lese ich jetzt. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Merken wir schon, sehr schwieriger Text. Petrusbrief, stark verdichtete Texte, sprachlich sehr schwierig. Weshalb behauptet wurde, dies könnte nicht von dem einfachen Fischer Petrus stammen. Der Verfasser nennt sich aber selber Petrus, ein Apostel Jesu Christi, und betont ausdrücklich, ein Augenzeuge zu sein. Er weist auch darauf hin, dass er den Silvanus hat schreiben lassen und ich denke, das erklärt einfach das gute Griechisch. Die Kirchenväter jedenfalls hatten keinen Zweifel an der Verfasserschaft des Petrus. Petrus schreibt nicht an eine einzelne Gemeinde, so wie es Paulus öfter getan hat, sondern an die Christen, die verstreut leben in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Das ist schon ein ziemlich großer Bereich, schwer zu überschauen und ebenso schwer zu bereisen. In etwa ist es die westliche Hälfte der heutigen Türkei. Der Brief selber wurde wahrscheinlich in Rom geschrieben, um 62, kurz vor der Verfolgung durch Nero. Anlass des Briefes war sicher die bedrängte und verfolgte Lage der Christen Kleinasiens unter den Heiden. Christen waren in Gefahr, sich entweder gewaltsam aufzulehnen oder mutlos zu werden und Kompromisse zu machen. Erschwert wurde die Situation dadurch, dass viele Christen Sklaven oder zumindest Ex-Sklaven waren. Der christliche Glaube war für die vielen tausenden Sklaven des Römischen Reiches ausgesprochen attraktiv. Jesus hat doch gesagt, ich will euch frei machen. Zudem ist dieser Sohn Gottes ein gelernter Zimmermann. Und er ist einen typischen Sklaventod gestorben. Sklaven wurden oft gekreuzigt. Bestes und bekanntestes Beispiel, 6000 Kreuze gleichzeitig die Via Appia entlang nach dem Spartakusaufstand. Alles Sklaven. Und damit war Jesus, der gekreuzigte Gott, einer von ihnen. Nietzsche hat das Christentum eine Sklavenreligion genannt. Und im Sinne von 1. Petrus hat er damit auch recht. Der Begriff Sklavenschrift wird im Zusammenhang mit dem 1. Petrusbrief oft verwendet, um die besondere soziale Perspektive und die darin enthaltenen Verhaltensanweisungen für Sklaven zu beschreiben. Dieser Brief ist eines der Dokumente, das die Lebensrealität von Unterdrückten im Römischen Reich besonders stark reflektiert. Anders als in vielen antiken Texten werden Sklaven hier aber als moralisch eigenverantwortliche Subjekte angesprochen. Obwohl der Petrusbrief Sklaven stärken wollte, indem er ihrem Leid einen göttlichen Sinn gab, wird er heute oft kritisch hinterfragt, da er, so wird behauptet, die Institution der Sklaverei nicht direkt angriff, sondern angeblich die Unterordnung zementierte. Das ist natürlich völlig unsinnig, weil so verkürzt und ideologisch verzerrt. Natürlich fragen die Sklaven, wie sollen wir uns verhalten? Was wird von unseren Herren verlangt und was von uns? Das gibt schwere Auseinandersetzungen. Christen sind diese Auseinandersetzungen vielfach leid. Und auch die Verfolgungen. Viele sind resigniert und orientierungslos. Zweck des Briefes ist aber nicht Rebellion, sondern die Unterdrückten zu trösten und aufzurichten. Petrus will ihren Glauben stärken, ihre Hoffnung neu anfachen und sie zu Gehorsam und Geduld anhalten. Der Brief entwickelt eine Theologie des Leidens. Das ungerechte Leiden der Sklaven unter ihren Herren wird direkt mit dem Leiden Christi verglichen. Christus wird als das Vorbild dargestellt, der nicht widersprach, als er misshandelt wurde. Die Christen werden insgesamt als Fremde und Gäste in der Welt bezeichnet. Diese soziale Außenseiterrolle entsprach der rechtlichen und sozialen Realität von Sklaven und Freigelassenen im antiken Kleinasien. In Summe des Petrusbriefes ist Christus der mächtige Erlöser und siegreiche Überwinder im Leiden. Ein Trostbild. Christus ist unser Vorbild. Das will uns der Apostel Petrus deutlich machen, indem er uns einen Christus-Hymnus überliefert, in dem das Vorbild Christi uns vor Augen gestellt wird. In unserem Predigttext der sogenannten neutestamentlichen Haustafel werden Sklaven aufgefordert, sich ihren Herren unterzuordnen. Und zwar nicht nur den Gütigen, sondern auch den Wunderlichen, also ist Luthers Deutsch, also den fiesen Herren, den schwer erträglichen Herren sollen wir uns unterordnen. Dies diente einerseits dem Schutz der jungen christlichen Gemeinden vor politischer Verfolgung, denn sie zeigen sich damit loyal ihren Herren gegenüber und dem Staat gegenüber. Andererseits ist das Ziel Mission durch vorbildliches Verhalten. Liebe Geschwister, ich möchte euch in den nächsten Minuten von einer Beleidigung kommend durch eine Enttäuschung hindurch zur Freude an Ostern und an Jesus, dem Auferstandenen, führen. Beleidigung und Enttäuschung, da müssen wir durch. Zum Ersten, die Beleidigung. Jesus kennt uns. Wir sind Schafe. Es fängt ja gar nicht so schlimm an, der gute Hirte kennt seine Schafe. Das ist schön. Der gute Hirte kennt uns, seine Schafe. Aber bevor wir uns jetzt zurücklehnen, das ist kein Kompliment. Es gibt ein sehr schönes Buch über Schafe in der Bibel von dem schottischen Theologen Douglas Macmillan, Der Herr unser Hirte von 1983. Macmillan hatte 12 Jahre selber als Schafhirte gearbeitet, bevor er Pastor und später Theologieprofessor wurde. Naja, verwandte Berufe halt. Und er weiß, wie es wirklich mit Schafen ist. Macmillan schildert, dass Schafe, die weglaufen, sich so verhalten, wie es Hunde, Katzen oder Kühe niemals täten. Normale Tiere, die weglaufen, bejubeln ihre Freiheit. Endlich in der Wildnis, wo ich hingehöre. Nicht so das Schaf. Es rennt panisch hin und her, völlig kopflos, absolut planlos. Irrende Schafe sind solche Schafe, die keinen Hirten haben und darum auch keinen Weidegrund finden. Sie laufen umher über Stock und Stein und versuchen, irgendwo was zu fressen zu finden. Dann das Ganze auch noch in einer kargen Landschaft, in der es die längste Zeit des Jahres trocken ist. Dann geht es ganz schnell ums Überleben. Irrende Schafe kämpfen ums Überleben. Wenn man eins findet, so Macmillan, dann muss man es erstmal zu fassen kriegen, also sich draufschmeißen. Dann muss man es niederwerfen, dazu ist eine besondere Technik erforderlich. Vorder- und Hinterbeine muss man zusammenbinden, dabei zappelt und tritt das Vieh 40 bis 80 Kilo schwer. Dann muss man sich das Schaf über die Schulter werfen und heimschleppen. Das ist sehr schwer. Schafe zappeln und beißen, aber das ist noch nicht alles. Man muss den erbärmlichen Gestank ertragen. Schafe stinken elendig. Und glaubt man nicht, dass das Schaf sich bedankt, vergisst es. Und vergesst auch den lächelnden Jesus mit dem glücklichen Schaf auf der Schulter. Dieser Jesus sagt nun, ihr seid Schafe. Ihr seid diese dummen, zappelnden, stinkenden Tiere. Predigt als Publikumsbeleidigung. Aber gut, ich bin auch nur ein dummes Schaf. Das ist die Sicht der Bibel auf uns. Dumme Schafe, hilflos, schutzlos, voller Panik, mit schlechten Entscheidungen, gerne mal in der Sackgasse des Lebens. Jesus sagt, mein liebes Schaf, du bist geistlich im Blick auf dein Leben vor Gott schutzlos, hilflos, ziemlich töricht, oft auf dem Holzweg. Und ich weiß das. Jesus sagt, ich kenne euch. Ich kenne auch eure Dummheiten von früher. Und ich sehe, wie ihr euch heute falsch entscheidet und immer wieder das macht, was nicht in Ordnung ist. Und ich sehe auch schon, welche schrecklich törichten Dinge euch morgen einfallen werden. Ich kenne euch durch und durch. Ihr seid und bleibt Schafe. Und wenn ich euch finde, muss ich euch mit sanfter Gewalt nach Hause schleppen. Und dass ihr zu Hause ankommt, verdankt ihr dann nicht etwa eurer geläuterten Einsicht, sondern meiner Beharrlichkeit. Überschätzt euch nicht dauernd. Ihr braucht immer einen Hirten. So sieht Jesus das. Was wir heute über uns in der Bibel lesen, ist kein Kompliment. Denn im Blick auf das Entscheidende, im Blick auf unser Leben mit Gott, im Blick auf unsere Seele, sind wir Schafe. Zum Zweiten, die Enttäuschung. Jesus ist ein seltsamer Hirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, was macht den guten Hirten aus? Wir glauben zu wissen, er lässt sein Leben für seine Schafe. Naja, leuchtet vielleicht ein. Einmal, weil Schafe zwar dumm, aber auch wertvoll sind. Es gibt nichts am Schaf, was man nicht verwerten kann. Milch, Fell, Fleisch. Schafe sind ein kostbarer Besitz. Es ist nachvollziehbar, dass der gute Hirte sich um seinen kostbaren Besitz kümmert. Dem Wind und dem Wetter ausgesetzt, sorgt der gute Hirte für seine Herde. Ein guter Hirte läuft auch nicht weg, wenn es hart auf hart kommt. Ein guter Hirte bleibt, stellt sich den Problemen. Gute Leitung zeigt sich immer, wenn es schwer wird. Dann wird der Charakter des Leiters sichtbar. Der gute Hirte stellt sich dem Wolf. Aber gute Hirten kennen auch Grenzen. Wer einigermaßen bei Trost ist, weiß, wo die Grenzen sind. Wenn es am Ende ein Entweder-Oder gibt, wenn das Leben der Schafe gegen das Leben des Hirten abzuwägen ist, dann sagt jeder, schade um die Erde, aber Junge, bring dich bloß in Sicherheit. Und wir täten es ja auch nicht. Wir springen nicht in den Löwenkäfig. Schafe kann man ersetzen, den Hirten nicht. Und am Ende des Tages ist doch das Schaf für den Hirten da und nicht der Hirte für das Schaf. Das Schaf ist ein Investment, ein Wirtschaftsgut, ein Produktionsfaktor. Der Hirte soll vom Schaf leben und nicht für das Schaf sterben. Er lebt vom Ertrag aus Wolle, Milch und Fleisch. Kein vernünftiger Hirte geht über diese Grenze. Und täte er es doch, dann mag er ein Tierfreund sein, aber als Hirte, als Profi ist er ungeeignet. Wer über die Grenze des eigenen Lebens hinausgeht, ist kein Hirte, der ist selbst ein Schaf, das sich zur Schlachtbank führen lässt. Liebe Geschwister, wenn wir wirklich verstehen wollen, wer Jesus für uns ist, dann müssen wir es einsehen. Jesus zerbricht unser gewohntes Hirtenbild und enttäuscht alle vernünftigen Erwartungen. Er geht über alle Grenzen. Er ist ganz anders als ein normaler Hirte. Jesus definiert völlig neu, über allen gesunden Menschenverstand hinaus, was ein guter Hirte ist, weil er der eine, der einzige Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt. Der Hirte, der uns Schafe kennt und der weiß, wie wir waren, wie wir sind und sein werden, der lässt sein Leben für uns. Petrus schildert in unserem Predigttext ein stellvertretendes Leiden. Jesus trug unsere Sünden an seinem Körper an das Holz, damit wir der Sünde abgestorben sind und der Gerechtigkeit leben. Jesus lässt sich zur Schlachtbank führen. Er lässt sich vom Wolf zerreißen, der lässt sich am Kreuz abschlachten. Jesus sagt, wenn es euch an den Kragen geht, dann gebe ich meine Ehre, meine Macht, meine Würde, mein Leben lieber hin als dich, mein dummes, widerspenstiges, unbelehrbares Schaf zu verlieren. Und das wirft alle unsere Vorstellungen von einem Hirten über den Haufen und lässt uns staunen. So ist nur einer. So ist nur Jesus, der eine, der einzige gute Hirte. Für dich, du Schaf. Wir Trottel sind sein ganzer Reichtum. Das ist das Evangelium. Das ist das Wort Gottes. Zum Schluss Freude. Die Freude an Jesus, dem Auferstandenen. Ich habe angekündigt, dass wir durch die Beleidigung und Enttäuschung hindurch zur Freude an Ostern kommen. Denn Jesus sagt noch etwas mehr. Er sagt, ich kenne euch, jedes Schaf beim Namen. Jesus spricht die Schafe an, sie hören seine Stimme und sie folgen ihm. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen den Hirten hier im Westen und den Hirten im Orient. Bei uns gehen die Hirten hinter der Herde her. Sie treiben die Schafe. Im Orient gehen sie vor der Herde und sie rufen die Schafe hinter sich her. Und jetzt geht es darum, die Lektion der Schafe zu lernen. Nachfolgen. Hinterherrennen. Zuhören, wenn er spricht. Durch die Bibel, in der Stille, durch das Wort der Predigt, durch das Gespräch mit dem Nächsten. Ihr wart wie die irrenden Schafe. Das ist Vergangenheit. Es hat sich etwas geändert. Die Gegenwart sieht anders aus. Ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Bischof. Hirte. Episkopus. Ein Wortspiel, wörtlich übersetzt, der auf sie sieht. Mit anderen Worten. Jetzt seid ihr keine verirrten Schafe mehr, die nicht wissen, wo sie Nahrung finden. Jetzt habt ihr einen, der euch die guten Weideplätze zeigt und euch dorthin führt. Indem wir diesem Hirten folgen, können wir auch getrost, wie im 23. Psalm, feststellen, mir wird nichts mangeln. Unser Text beschreibt Christus als das leidende Vorbild und als den Hirten und Bischof unserer Seelen. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. In unserem Predigttext geht es nicht nur um das Bild von den Schafen und dem Hirten. Das ist nur der letzte Satz. Es beginnt damit, dass wir aufgefordert werden, einem Vorbild zu folgen, nämlich dem, das Christus uns hinterlassen hat. In seine Fußstapfen sollen wir treten. Ja, welche Fußstapfen sollen das sein? In 1. Petrus 2, 22 bis 25 wird aus Jesaja 53, 5 bis 9 zitiert. An keiner anderen Stelle des Neuen Testamentes wird das Lied des leidenden Gerechten aus Jesaja 53 so ausführlich und detailliert zitiert wie hier. Jesus kannte Jesaja 53 sehr genau. Und schon die frühe Kirche und auch Petrus haben anhand von Jesaja 53 die Bedeutung von Jesu Leiden und Tod verstehen gelernt. Im griechischen Grundtext ist unser Predigttext ein Gedicht, ein Hymnus. Als Lobgesang auf Christus ist der Abschnitt in gehobener Sprache formuliert. Sprachlich und formal wird das Leiden Christi und damit auch das Leiden seiner Nachfolger auf eine höhere Ebene gestellt. Die Verse 22 bis 25 sind durchzogen von 6 Zitaten aus dem 4. Gottesknechtslied bei Jesaja. Jesus wird mit dem fehllosen, wegen unserer Sünden gemarterten und verstummten Gotteslamm verglichen, das die Schuld von allen getragen und damit abgetan hat. Der Schlachtbank bei Jesaja entspricht im Predigttext das Holz des Kreuzes Jesu. Die für uns heilsame Strieme, so wörtlich übersetzt aus Jesaja 53, steht für Jesu Geißelung in 1. Petrus 2. Vers 24 gibt den entscheidenden Hinweis auf das richtige Verständnis unseres Textes. Er hat unsere Sünde mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünde und für die Gerechtigkeit leben. Indem Christusgläubige unverdient leiden, treten sie in die Nachfolge des schuldlos leidenden Christus, der mit dem Gottesknecht gleichgesetzt wird. Die Gläubigen haben in ihrer Taufe Anteil am Blut Jesu erhalten, das für sie vergossen ist und das alle Schuld tilgt. Unser Predigttext verweist in hymnischen Ton auf eine doppelte Leidensnachfolge. Unmittelbares Leidensvorbild ist der gemarterte und gekreuzigte Christus. Der aber wird gleichgesetzt mit dem Gottesknecht. Das, so nennt es Petrus, sind die Fußstapfen. Christus hat sie auf dem Weg unseres Lebens bereits gesetzt und uns hinterlassen. Jesu Fußstapfen liegen bereits vor uns und warten darauf, dass wir unsere Füße in sie setzen. Wir sollen in der Praxis leben wie Jesus. Das ist das theologische Leitmotiv. Eine zentrale theologische Pointe liegt in der Gleichzeitigkeit von Schmähung und Leid und dem Angenommensein von Gott. Der leidende Christus und der leidende Gottesknecht sind eins. Der Predigttext folgt ja auf Verhaltensregeln für Euketei, für Haussklaven. Die Haussklaven leiden unter ungerechtfertigten Strafmaßnahmen ihrer wunderlichen Besitzer. Die Verse sind gestaltet als ein Danklied auf den leidenden und gekreuzigten Christus. Das heißt, Christusgläubige stehen in ihrem Leid nicht allein. Christus und der leidende Gottesknecht nehmen die heute Leidenden in ihre Mitte. Vor ihnen geht der leidende Christus, dem sie nachfolgen. Hinter ihnen, gleichsam als Rückenstärkung, kommt der alttestamentliche Prophet Jesaja mit seiner Rede vom Gottesknecht, der wie ein Lamm klaglos zur Schlachtbank geführt wird. Von beiden heißt es, durch seine Strieme seid ihr, sind wir geheilt. Dieses Wir beziehen wir auf uns. Darin steckt die Aufforderung zur Nachahmung, dass wir wie Jesus handeln und tun sollen. Petrus fordert nicht zu einer blinden Nachahmung auf und auch nicht dazu, uns kreuzigen zu lassen. Nein, Wir sind aufgefordert, Jesu Wesen und Mission in der Tiefe zu erfassen. Er stellt die Rede vom Leiden und Sterben Jesu in einen ethischen Kontext. Das heißt, er verwendet sie, um an das sittliche Empfinden und Gewissen des Christen und an sein Weltverhalten zu appellieren. Der Christ soll sich so verhalten, wie er es am Beispiel Jesu kennengelernt und vor Augen hat. Der Christenmensch soll sein Tun und Lassen am Leitbild Jesu ausrichten. Er soll sich zur Nachfolge, auch als Leidensnachfolge, bereit finden. Es geht darum, auch in ungerechtem Leid die Haltung Jesu zu bewahren, Gewaltlosigkeit und Gottvertrauen. Interessant ist vor diesem Hintergrund die eben schon erwähnte, öffentlich ausgetragene theologische Debatte, die sich mit dem Prinzip der christlichen Nächstenliebe befasst, denn damit hat es angefangen. Papst Leo widerspricht dem US-amerikanischen Vizepräsidenten Vance und Präsident Trump. In einem Brief an die US-Bischöfe hat Leo Vances Interpretation des christlichen Prinzips der Nächstenliebe kritisiert. Vance hatte argumentiert, also so auch Trump, dass man zuerst seine Familie, dann die Nachbarn, die Gemeinschaft und die Mitbürger in seinem eigenen Land lieben sollte, bevor man sich um den Rest der Welt kümmert. MAGA, ja? Make America Great Again, ja? Und America First. Der Papst, Leo, ein Christenmensch, der auch einen Hintern in der Hose hat, hat entgegnet, dass christliche Liebe keine Ausdehnung von Interessen ist, sondern einer Brüderlichkeit entspricht, die allen ohne Ausnahme und unterschiedslos offen steht, wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter dargestellt. Wir sollen in Jesu Fuß stapfen. Und wir lassen uns von Jesus dann auch helfen. Vielleicht sagen wir, Herr, hilf, tröste mich in meiner Trauer. Hilf mir und meiner Familie in dieser schwierigen Zeit. Vergib mir mein Versagen, heile meine seelische Erkrankung, kläre meinen verwirrten Kopf, hilf mir, zu guten Entscheidungen zu kommen. Auch wenn die Art und Weise, wie Jesus dann hilft, uns vielleicht nicht gefällt. Aber wie bringt der Hirte das Schaf heim? Er wirft es zu Boden, hält es fest, bindet die Beine zusammen, wirft es sich über die Schulter. Das kann manchmal sehr rau sein in der Obhut des Hirten. Und dann sagen wir, warum passiert mir das? Was ist denn, was macht der Hirte mit mir? Und dabei ist es das, was er tun muss, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Auch schafft der Hirte die Wölfe dieser Welt nicht ab. Und egal, welchen Namen der Wolf trägt und egal, in welchem Pelz er daherkommt, Jesus stellt sich dazwischen. Zwischendurch laufen wir dann gerne mal weg. Aber dann holt Jesus uns zurück, verlässlich, wie ein guter Hirte eben. Das Bild von dem irrenden Schaf beschreibt menschliche Orientierungslosigkeit. Christus als der gute Hirte bietet Schutz und eine neue Heimat für die Seele. Der kompakte Predigttext kann leicht Widerstände erzeugen und hat er ja auch. Ja, Nietzsche hat sich sehr an diesem Text aufgerieben. Die frohe Botschaft liegt eben nicht gerade obendrauf, sondern muss gesucht werden. Die adressierten Gläubigen sind Sklaven. Und wer im ersten nachchristlichen Jahrhundert Christ wurde, der entschied sich dafür, sein Leben komplett umzustellen. Wer den Glauben an Christus als Erlöser annahm, löste sich von seiner Familie und aus allen bisherigen Kontexten. Christus ist Aufseher und Hirte der einstmals umherirrenden, nun aber zu ihm umgekehrten Schafe. Sie leiden ungerechtfertigt, doch ihr Leben erschöpft sich nicht in diesem Leid. Sie werden als Berufene angesprochen, die in der Nachfolge Christi stehen. Diese Sklavenleben sind voller Würde. Eine Sklavenmoral, wie Nietzsche und andere Kritiker gemeint haben, ist das durchaus nicht. Eher das Gegenteil. Es ist eine Herrenmoral. Der gekreuzigte Christus ist dieser Herr. Herr, auch über den Tod. Und damit sind wir wieder bei Ostern. Jesus lebt und wir werden mit ihm leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, ohne dass wir einen Rechtsanspruch darauf gehabt hätten. Ein Geschenk. Deshalb heißt der heutige Sonntag so: Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn. Amen.